Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Hallo und herzlich willkommen zur 238. Ausgabe des Fintech-Podcasts von paymentbanking.com. Mein Name ist Jochen Siegert und ich habe heute mal wieder nur das Vergnügen, eine kleine Intro für euch zu machen. Der Hauptcontent macht jemand anders. Denn wie ihr wisst, haben wir bei der Transactions 19 ein Wort vergeben, den Wort Fintech des Jahres. Da gab es den Publikumspreis, also sprich, ihr konntet auf dem Payment Banking Blog abstimmen für das Fintech des Jahres, runtergebrochen auf das etablierte Fintech, das wurde N26, und ein Newcomer Fintech, also sprich ein Early Stage Fintech oder Newcomer Fintech, das wurde Tomorrow Bank oder Tomorrow One. Und wie in der Vergangenheit auch schon, haben wir uns entschlossen, die Gewinne in kurzen Podcast vorzustellen und mit denen kurz drüber zu sprechen. Und heute sprechen wir mit den beiden Gewinnern, Tomorrow und N26. Von Tomorrow haben wir Inas Nureldin und von N26 den Country Manager von Deutschland, Georg Hauer. Beide Interviews werden geführt von André Bajorath, der die beiden interviewt. Im ersten Interview, werdet ihr merken, ist er etwas verschnupft und im zweiten geht es dann schon wieder. Und bevor wir jetzt gleich in Medias Res reingehen, der Dank an unsere lieben Sponsoren, an smartsteuer.de/fintech, Steuererklärung, auch für Fintech-Partnerschaften sehr interessant. Schaut es euch an, smartsteuer.de/fintech. Unsere lieben Freunde von Mastercard, die jetzt gerade wieder sehr viel zu tun hatten beim Launch von Apple Pay. Und die Kollegen von FinCompare, die sich jetzt gleich selbst vorstellen werden. Und danach geht es dann direkt vom FinCompare-Spot in die Interviews mit André Bajorath. Und wir fangen an mit Tomorrow. Viel Spaß.
Grüezi. Mein Name ist Stefan Frey und ich bin Firmenkundenberater bei FinCompare. Durch die automatische Vorqualifikation, Bilanzanalyse und unsere Matching Engine kann ich mehr Zeit mit meinen Kunden verbringen. Wir sind wie eine modulare Hausbank, nur unabhängig und technologiegetrieben. FinCompare verbindet Banken, kleine mittelständische Unternehmen und Fintechs durch ein digitales Ökosystem und schafft die Grundlage, um Open Banking in der Unternehmensfinanzierung effizient einzuführen. Lernen Sie uns kennen, www.fincompare.de.
Guten Morgen, Inas.
Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg.
Super, dass du dabei bist. Du warst auch auf der Transactions, wo wir dir den Preis vergeben, dir nicht, also wo wir euch den Preis haben vergeben dürfen. Also Sibylle war ja die Laudatorin für euren genau. Preis. Hat mir großen Spaß gemacht, euch da zu sehen. Und ich glaube, euren Preis haben wir auch nicht vorher bekannt gegeben, sondern ich glaube, die Kollegen von N26, die wussten schon vorher, dass sie den Preis bekommen, weil wir, glaube ich, zu früh auf die Folie geklickt haben. Weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast.
war
die Überraschung nicht mehr so ganz da, ne? Inas, aber lass uns gar nicht so sehr über die Transactions sprechen. Das haben wir ja irgendwie alle jetzt hinter uns. Aber vielleicht sagst du ganz kurz, wer du bist und was du machst und dann mal so ganz kurz zu Tomorrow, damit unsere Hörer auch wissen, wenn sie euch noch nicht kennen, was ihr tut. Aber vielleicht kannst du einfach auch ein bisschen mehr sagen, als das, was sie vielleicht irgendwie schon mal gelesen haben über euch.
Ja, nee, klar. Sehr gerne. Mein Name ist Inas. Ich bin einer der Gründer von Tomorrow. Wir sind insgesamt vom Gründerteam zu dritt. Ich bin sozusagen verantwortlich für alles, was mit dem Thema Produktstrategie und Technologie zu tun hat. Und genau, zusammen mit mir, meine beiden Mitgründer, einmal Michael und Jakob. Und insgesamt sind jetzt knapp über 30 Leute, sitzen in Hamburg und haben uns sozusagen als Ziel gesetzt, das Thema nachhaltige Finanzen, was heute, sage ich mal, noch ein sehr starkes Nischenthema ist, eigentlich aus der Nische rauszuholen und eigentlich in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Und nachhaltige Finanzen, was bedeutet das? Das bedeutet quasi, dass man sagt, wir nutzen Finanzen, Geld, Kapital als Hebel, um positiven Wandel zu bewirken. Also wie wir alle wissen, gibt es einige Herausforderungen. Der Klimawandel ist natürlich eine dieser Herausforderungen. Es gibt auch viele soziale Themen etc. Und die Frage ist, welchen Beitrag können eigentlich Banken leisten? Und wenn man sich heute die traditionelle Bankenlandschaft anschaut, dann ist es schon so, dass die Banken finanzieren ja Unternehmen, Industrien etc. Und ein Großteil der Banken finanzieren heute einfach Dinge wie Kohlekraft, Waffenhandel, ausbeuterische Arbeit etc. Und da haben wir gesagt, das wollen wir eben nicht tun. Also unsere Einlagen, unsere Geldanlagen, die zeigen wir einmal transparent auf. Sagen, wir möchten diese Industrien eben nicht unterstützen, sondern eher nachhaltige Industrien wie beispielsweise erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität, auch soziale Themen, Mikrofinanzen etc. So, und wie gelingt einem das, das Thema nachhaltige Finanzen aus der Nische zu holen? Es gibt ja schon einige Player am Markt auch, ne, die sag ich mal, Pioniere im Bereich der nachhaltigen Finanzen sind, aber einfach immer noch weniger als 1% der Bevölkerung ist bei einer Nachhaltigkeitsbank. Und da haben wir gesagt, wir möchten einfach Technologie, eine schöne UX, UI nutzen, eine spannende App, um es wirklich den Leuten einfach zu machen, ein Konto zu eröffnen, Spaß dabei zu haben, Banking zu machen, vor allem nachhaltiges Banking zu machen. Und ein zentraler Bestandteil ist beispielsweise unser Impact Board in der App, den wir in Echtzeit sehen können. Was macht mein Geld? In welche Industrien unterstütze ich? Welche Projekte unterstütze ich? Und was wir eben auch noch anbieten ist, wir nutzen die Händlergebühr, die Interchange-Fee, die uns zugutekommt bei jeder Kartentransaktion, die man mit unserer Visa-Karte oder Mastercard macht, und stecken diese Interchange-Fee in ein Klimaschutzprojekt. Und diesen Impact, den ich persönlich auch leiste, mit einem Waldschutzprojekt, jetzt in unserem Beispiel in Brasilien, den kann ich eben auch live in der App tracken, also mit einem kleinen Gamification-Aspekt.
Also das ist im Grunde genommen, Michael war ja auch schon mal bei uns im Podcast, beziehungsweise hat schon mal eine Keynote gehalten auf der letzten Banking Exchange und salopp sagte er, ich weiß gar nicht, ob es sein Spruch ist oder wer sich ausgedacht hat, man irgendwann das uneheliche Kind zwischen GLS und N26, ist ja eigentlich eine ganz schöne Beschreibung. Das heißt also, ihr habt irgendwie so ein bisschen so dieses, nicht nur so ein bisschen, sondern ihr habt ein ähnliches Ziel wie so eine, wie eine nachhaltige Bank wie die GLS. Die kennt mit der, wahrscheinlich wie dann doch der ein oder andere, weil die ja, glaube ich, auch schon seit 30 Jahren oder sowas unterwegs sind.
Seit über 45 Jahren sogar schon.
Echt? Ja, die hießen, glaube ich, früher anders. Ja, ja. Ne? GLS hießen sie, glaube ich, nicht von Anfang an, ne?
Genau, sie gibt es jetzt, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, seit knapp 46 Jahren, genau, sind auf jeden Fall einen der Pioniere in dem Bereich, sind aber nicht mit klassischem Banking gestartet, sondern eher aus dem Finanzierungsbereich gekommen. Genau.
Ja. Okay, und aber gleichzeitig sagst du halt, das machen die zwar super, aber denen geht etwas ab oder die haben es bisher nicht so richtig hinbekommen. Das, was wir alle, vor allen Dingen auch die Leute, die halt sehr, sehr stark in der Digitalisierung angekommen sind, erwarten, das Ganze halt in einer sehr modernen User Experience voranzutreiben. Das haben die Kollegen noch nicht so richtig hinbekommen. Und das muss man halt genauso tun, wenn man halt den Massenmarkt erreichen will. Und das ist sozusagen euer Ziel. Und da orientiert ihr euch wahrscheinlich dann eher an der klassischen Neobank, wie es in der N26 ist. Richtig verstanden?
Genau, das ist richtig. Also ich denke, von der Technologie her oder so sind die aktuellen Nachhaltigkeitsbanken, sage ich mal, sehr vergleichbar mit einer klassischen, jetzt sage ich mal, Volksbank oder Sparkasse sozusagen, was den Digitalisierungsgrad angeht. Und da wissen wir natürlich, da gibt es die ein oder andere Herausforderung aus einer Customer Experience Perspektive. Und da sagen wir, möchten einfach die Eintrittsbarriere so niedrig wie möglich machen, ja, um einfach dieses Thema Money for Impact wirklich halt in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Ja.
Lass mal ganz kurz gucken, seit wann gibt es euch? Wann seid ihr gegründet?
Also wir sind, sag ich mal, am Markt seit Ende letzten Jahres. Ja, also wir haben Mitte letzten Jahres angefangen mit einer Beta-Phase. Also wir haben eine Beta-Community gehabt von ungefähr 600 Usern, mit denen wir sozusagen das erste Girokonto-Produkt gelauncht haben und sind dann Ende des Jahres dann offiziell live gegangen und so richtig los ging es eigentlich erst dieses Jahr. Ja, das heißt, 2018 war eigentlich so die ganze Entwicklungszeit. Offiziell gegründet haben wir Tomorrow 2017.
Mhm.
Und wir sind ursprünglich auch mit einem anderen Thema an den Start gegangen. Mhm. Also als wir ganz am Anfang gestartet sind, ging es eigentlich eher um das Thema Geldanlage. Ja, weil wir wollten eigentlich eine Online-Plattform für nachhaltige Geldanlage schaffen. Unter dem Namen Goodfolio.
Ich erinnere mich daran. Ich habe damals das Deck von euch gesehen und habe leider irgendwie sowas gesagt wie, das ist die Nische in der Nische. Aber danach habt ihr euch weiterentwickelt.
Genau, richtig. Das haben wir dann auch irgendwann erkannt. Genau, wir haben dann einfach viele User-Tests gemacht, haben uns mit vielen Leuten aus der Fintech-Szene, ja unter anderem auch mit dir, ja, unterhalten und haben da sehr spannendes Feedback bekommen. Und genau, eins der zentralen Themen war einfach damals, okay, die Customer Acquisition Costs einfach, ja, gerade im Robo-Advisor-Markt weiß man ja auch, einfach extrem hoch. Dann eben in so einem Nischenmarkt und dann genau die deutschen Anleger, oder insgesamt in Deutschland ist das ganze Thema Geldanlage jetzt ja auch nicht so das Selbstläufer-Thema. Und da haben wir dann gesagt, okay, wir müssen irgendwie die Leute anders abholen für nachhaltige Finanzen. Und so kam irgendwann die Idee über das Thema Girokonto, quasi einfach so eine einfachere Eintrittsbarriere zu schaffen und ein spannendes Produkt zu schaffen, auf das die Leute auch wirklich Lust haben, ne? Und wo man dann anfangen kann, auch andere Themen perspektivisch zu spielen.
Magst du ganz kurz was zum Setup sagen? Weil ich glaube, viele wissen es, aber vielleicht noch mal klar gemacht, ihr seid noch keine Bank, ne? Und ich sag mal bewusst noch keine, vielleicht kommt das ja irgendwann mal, sondern momentan seid ihr ein Dienstleister auf einer bestehenden Bank, richtig, ne?
Genau. Also wir haben unser eigenes System entwickelt, sozusagen alles, was Customer-Facing ist, unsere eigene App, unser eigenes Backend-System. Aber wir nutzen die Services der Solaris Bank. Mhm. Solaris ist ein Banking-as-a-Service-Provider in Berlin, die es quasi vor allem jungen, sag ich mal, Fintechs ermöglichen, schnell an den Markt zu kommen und bieten auf der einen Seite quasi eine Art Kernbankensystem und die ganze Regulatorik mit einer Banklizenz, sodass man sich als Startup erstmal nicht um die ganzen regulatorischen Herausforderungen kümmern muss. Und das funktioniert in der Tat sehr gut.
Das heißt, damit konntet ihr einfach auch mit sowas loslegen, ne? Also nachhaltige Geldanlage, das hättest du wahrscheinlich auch einfacher machen können. Aber richtig. Girokonto hat natürlich, ich sag mal, so etwas, wo eine Karte dran hängt, wo ein Konto dran hängt, wo du natürlich auch eine ganz andere aufsichtsrechtliche Pflichten zu erfüllen hast. Das übernehmen im Grunde genommen die Kollegen von der Solaris Bank, wie sie es auch bei der Penta und bei der Contest und bei einigen anderen übernehmen, ne?
Genau, also weil ich meine, Banking, wie wir alle wissen, ist ja ein hochregulierter Markt, auch zu Recht, ja. Mhm. Wenn man jetzt als Startup sagen möchte, okay, man möchte jetzt eine Bank gründen, dann ist das ja nicht ganz trivial. Ja. Und oft weiß man am Anfang gar nicht, ob das Geschäftsmodell überhaupt funktioniert. Und man sagt ja, okay, man muss einfach schnell im Markt einfach mal das Produkt ausprobieren und schauen, wie das Kundenfeedback ist. Und wenn man das im klassischen Banking macht, dann müsste man ja erstmal eine Banklizenz beantragen, irgendwie 15 Millionen Euro Eigenkapital hinterlegen. Man sagt zwar Minimum 5 Millionen, aber in der Praxis sind dann doch eher 15 Millionen plus das ganze Funding, was man für die Operations braucht, on top. Da wäre man einfach dann extrem schwierig, ja? Für ein kleines Startup das auszuprobieren.
Habt ihr so ein bisschen das Gefühl, dass ihr jetzt gerade vom Timing her perfekt unterwegs seid, weil wir das Wort Nachhaltigkeit wahrscheinlich im Jahr 2019 so oft in der Öffentlichkeit und wahrscheinlich auch viele zu Hause gehört haben wie noch nie?
Ja, das ist schon ziemlich spannend, ne? Also ich meine, diese ganze Fridays for Future Bewegung, die wir auch sehr aktiv unterstützen, ist natürlich dieses Jahr so richtig losgegangen, ne? Und sage ich mal, so in der Mitte der Gesellschaft auch angekommen. Und das ist natürlich für uns vom Timing natürlich schon sehr spannend, ne? Aber das zeigt natürlich insgesamt, dass es einfach das Thema Nachhaltigkeit einfach kein Nischenthema ist, sondern einfach, dass das neue Normal werden wird, ne? Mhm. Das heißt, wenn wir eben nichts ändern, dann haben wir einfach ein extrem großes Problem. Dann gibt es unseren Planeten vielleicht in 50 Jahren einfach nicht mehr oder jedenfalls garantiert nicht mehr in dieser Form, wie es ihn heute gibt. Und deshalb werden sich viele Menschen einfach immer bewusster, dass wir etwas anders machen müssen. Ja, wir müssen viele Dinge neu denken. Wir müssen Politik neu denken, wir müssen Unternehmen neu denken, wir müssen Konsum neu denken, wir müssen Mobilität neu denken. So viele Bereiche, die affektiert werden. Und Banking ist ein Bereich und uns freut es natürlich zu sehen, dass es jetzt nicht mehr so als klassisches Nischenthema wahrgenommen wird, sondern wirklich gesagt wird, okay, eigentlich letztendlich, wenn uns alle ehrlich sind, es muss Nachhaltigkeit eigentlich ein krasser Megatrend werden. Ja. Mhm.
Und ihr habt natürlich etwas, wo eine unglaublich hohe, ich mag dieses Wort immer so gerne, deshalb nutze ich es auch hier, eine unglaublich hohe Alltagsrelevanz vorhanden ist. Und so kannst du natürlich das Thema Nachhaltigkeit auch wirklich in den Alltag von Menschen hineinbekommen, wenn ich das richtig verstehe, wie ihr da agieren wollt.
Ja, das ist richtig. Ja. Also Banking, wenn man Banking ja neu denkt und gerade auch in Richtung der Neobanks, Challengerbanken, Banken sozusagen denkt, das Schöne, was man ja erreicht, ist, man hat recht viele Touchpoints mit den Kunden. Ne? Also man hat einfach mit jeder Transaktion, die ein Kunde macht, hat man einen Touchpoint. Bei uns ist sozusagen der Punkt, mit jeder Transaktion, die ich mache, geht eben diese Interchange in ein Klimaschutzprojekt. Auch an der Stelle hat man eben wieder einen Touchpoint, wo man einfach mit dem Kunden nochmal in Kontakt kommt, vielleicht was über das Projekt erzählen kann. Und das macht es einfach extrem spannend, oder über die Projekte zu erzählen. Und uns geht es ja auch darum, einfach Bank dahin auch nochmal neu zu denken oder Banking neu zu denken, dass man eben sagt, okay, wir möchten einfach auch maximal transparent sein. Ja? Und das bedeutet, wir geben unseren Usern einfach auch aktiven Einblick hinter die Kulissen, in den Maschinenraum. Das bedeutet für uns, dass wir sagen, okay, wir haben einmal unsere Product Roadmap, die öffentlich einsehbar ist auf unserer Website. Wir machen regelmäßige Meetups bei uns. Gestern hatten wir beispielsweise auch ein Meetup bei uns, wo wir einfach, wer Lust und Interesse hat, einfach mal reinkommen konnte, sich Tomorrow mal von innen anschauen konnte oder auch mal gemeinsam zu ein paar neuen Features zu sprechen. Und uns geht es vor allem auch darum, sagen, Beyond Banking auch zu denken und zu schauen, was für andere Anknüpfungspunkte gibt es eigentlich, die im Alltag noch eine Relevanz haben, die irgendwie an das klassische Banking zwar anknüpfen, aber doch nochmal weitergehen. Also ein Beispiel wäre das Thema CO2-Bilanzierung. Ja? Also wäre es nicht eigentlich spannend zu sehen, wenn ich jetzt eine gewisse Transaktion gemacht habe oder dann doch nicht vermeiden konnte und geflogen bin oder getankt habe, dass ich sehe, okay, wie viel CO2 war das jetzt eigentlich anhand der Transaktion und vielleicht die Option biete, das auch direkt auszugleichen, Offsetting zu machen. Mhm.
Okay, also sozusagen noch mehr, also oder die, genau diese Alltagsrelevanz, nämlich genau des Bezahlens und damit auch den Konsum von Menschen sehen zu können, das zu nutzen, um auch da Nachhaltigkeit in den Alltag von Menschen reinzubekommen. Sag, ist es schon gut möglich, das, was du vorhin beschrieben hast, dass ihr mit euren Einlagen und mit den Anlagen, also sind da zwei verschiedene Dinge von Kunden, die auch immer nachhaltig anzulegen, ist das, gibt es genug Produkte für euch im Hintergrund, die ihr benutzen könnt, oder ist es momentan noch schwierig?
Also es gibt immer mehr Produkte, ja. Perspektivisch ist natürlich so, also wenn man sich mal den ganzen Markt anschaut, also ein Bereich, den wir ganz aktiv nutzen, sind beispielsweise Green Bonds, ja. Das sind ja sozusagen Anleihenfonds, die beispielsweise von auch Bundesländern innerhalb von Deutschland ausgegeben werden, wo dann zum Beispiel erneuerbare Energien finanziert werden. Renaturierungsprojekte, Fahrradwege, Energieeffizienzprojekte. Und dadurch, dass auch das Thema einfach auf der Agenda der Politik steht, wird es immer mehr Finanzierungsmöglichkeiten geben, gerade auch im Infrastrukturbereich, weil wir da einfach extrem viel immer noch aufholen müssen, um perspektivisch einfach CO2 klimaneutral zu werden. Und daher glaube ich, dass es immer mehr Anlageprodukte geben wird. Ich glaube, man muss natürlich unterscheiden, welche Risikoklasse hat die jeweilige Anlageform. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Green Bond anschaut, dann ist das so ungefähr auf der Ebene einer Bundesanleihe, also relativ low risk. Wenn man aber sagt, man möchte jetzt eben auch Mikrofinanzen oder Mikrofinanzinstitute, die kleinst Unternehmerinnen und Unternehmen Kredite im globalen Süden geben, da hat man natürlich nochmal eine andere Risikoklassifizierung und müsste dann perspektivisch dann eben mehr Eigenkapital hinterlegen. Also das ist sozusagen, was die Einlagenseite angeht. Was uns natürlich extrem wichtig ist, also ein ganz zentrales Thema, an dem wir aktuell arbeiten, ist das ganze Thema Geldanlage. Also dass wir unseren Usern einfach die Möglichkeit geben können, Geldanlage für sich selber zu machen und für die Zukunft Geld zurückzulegen und zu investieren. Und wenn man heute fragt, die jüngere Generation, wie legt ihr Geld an? Na, das erste Wort, das fällt, ist eigentlich ETF-Sparplan, was ja total Sinn macht, aus einer finanziellen Perspektive, global gestreut, diversifiziert, low cost. Aber die Herausforderung ist da so ein bisschen, gerade wenn man sich jetzt ein MSCI World anschaut, was wahrscheinlich eines der am meisten gekauften Produkte ist, dann sind da einfach alle Industrien und sehr viele Unternehmen drin, die auch in Industrien einfach tätig sind, die vielleicht aus der einen oder anderen Sichtwinkel nicht unterstützenswert sind. Also gerade so Themen wie Kohlekraft, Waffenhandel etc., ausbeuterische Arbeit, da ist eben alles mit dabei. Und da sagen wir, okay, da möchten wir gerne ein innovatives Sparprodukt direkt aus der App anbieten, was mit dem Girokonto verknüpft ist, was eben kostengünstig ist, komplett transparent ist. Also ich kann jederzeit einsehen, was ist wirklich drin und nachhaltig ist und trotzdem global diversifiziert.
Entschuldigung. Und diese Produkte gibt es in Teilen jetzt schon, aber halt noch nicht so viele, wie du dir wahrscheinlich wünschen würdest. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass du ähnlich wie bei den Einlagen, über die du gerade schon sprachst, wo es Green Bonds gibt, hast du wahrscheinlich jetzt auch hier die größere Herausforderung. Aber du sagst, für die Zukunft erwartest du halt auch da eine ganze Menge mehr, weil das ja, glaube ich, auch ein Thema ist, was aus Brüssel getrieben, auch aus dem Bund getrieben ist und wo alle aufgefordert sind, solche Produkte zukünftig mehr und mehr an den Markt zu bringen. Ne?
Genau, das ist richtig. Also wir sind natürlich auch immer schauen, okay, wo können wir einfach existierende Produkte nutzen? Ne? Das macht für uns natürlich das Leben einfacher. Aber wir sind jetzt schon auch zu dem Punkt gekommen, dass wir an der einen oder anderen Stelle tatsächlich auch darüber nachdenken, auch eigene Produkte tatsächlich auch an den Markt zu bringen.
Okay.
Mit externen Partnern. Ja.
Damit sind wir schon so ein bisschen bei dem Thema, wo geht's hin? Ne? Also vielleicht kannst du noch mal einmal ganz kurz sagen, du hast gesagt, 2018 war der Start mit 600 Beta-Kunden und dann Ende des Jahres 2018 halt auch der Go Live. Was war ein bisschen der größte Erfolg, den ihr hattet und vielleicht auch ein bisschen der Grund dafür, dass du sagst, ihr habt diesen Preis, den wir euch als Jury haben verleihen dürfen, auch verdient?
Also ich denke, dass wir es, sag ich mal, irgendwie geschafft haben, aus dem Stand, sag ich mal, bis Ende diesen Jahres jetzt 20.000 Kunden zu gewinnen. Sag ich mal, wenn man sich jetzt die nachhaltige Banking-Landschaft anschaut, dann ist das, sag ich mal, insgesamt gesehen schon mal ein ganz guter Sprung. Da, wo wir natürlich letztendlich hinwollen, ist das noch sehr, sehr klein immer noch. Aber ich glaube, wir sind auf jeden Fall sehr stolz darauf, überhaupt, sage ich mal, es geschafft zu haben, ein Produkt an den Markt zu bringen in einem hochregulierten Markt. Und dass wir auch die Anerkennung bekommen haben, einfach von den Kundinnen und Kunden, die unser Produkt wirklich lieben, unsere Marke lieben und uns das einfach auch zurückmelden. Ja, das ist eigentlich immer so das Schönste, ne? Wenn man einfach direktes Kundenfeedback bekommt und die Leute das einfach feiern und auch fleißig weiterempfehlen. Da denke ich, das ist immer ein tolles Zeichen, dass, sag ich mal, die Idee, die man sich überlegt hat, auch wirklich am Markt funktioniert. Und wenn ich jetzt über den Preis nachdenke, der für uns tatsächlich dieses Jahr sehr überraschend kam, also als ich im Publikum saß, habe ich überhaupt nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt. ich war sehr überrascht und haben uns natürlich riesig gefreut. Und ja, die Frage ist, was bringt einen so einen Preis? Ich glaube, so ein Preis ist natürlich für so das gesamte Team von Tomorrow natürlich irgendwie einfach ein Stück weit auch eine Anerkennung. Ja, wir haben ja den Publikumspreis gewonnen. Das heißt einfach, viele Leute haben einfach für uns sozusagen als Fintech der Herzen, sag ich mal, abgestimmt. Und das ist einfach eine schöne Bestätigung. Und das ist einfach sehr, 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 sehr motivierend, ja, dieses Feedback zu bekommen und auch für unser gesamtes Team einfach schön zu sehen. Weil wenn man so ein digitales Produkt baut, dann sitzt man ja doch viel auch einfach in den eigenen vier Wänden. und hat ja gar nicht so viele echte Kunden-Touchpoints, ne? Also klar, über die ganzen Support-Kanäle, soziale Medien etc. natürlich. Aber dann, sage ich mal, real so einen Preis einfach damit nach Hause zu bringen, ist einfach dann ein tolles haptisches Erlebnis, reales Erlebnis, ja.
Das ist schön. Und sag, wenn ihr, das freut uns, ne? Also weil solche Preise stehen ja auch ein Stück weit immer auch in der Kritik oder werden irgendwie auch belächelt. Aber wir haben ihn ja mal irgendwann ins Leben gerufen, als es zum Thema Fintech noch gar keinen Preis gab. Und haben uns ja damals auch schon überlegt, ey, eigentlich braucht so ein Teil einer Industrie, ne? Braucht irgendwie auch so einen Preis, finde ich. Und trotzdem gibt es ja mittlerweile, glaube ich, 4, 5, 6, was auch immer, irgendwie verschiedene Preise. Und wir haben uns auch immer wieder gefragt, wollen wir das irgendwie auch abschaffen? Aber insofern ist das ja auch für uns eine Bestätigung dessen, dass du sagst, es motiviert euch, motiviert das Team. Und gerade so ein Publikumspreis ist einer, wo man sagt so, ey, geil. Ne? Also Fintech der Herzen, wie du es gerade auch gesagt hast, ist natürlich irgendwie auch ein schöner Begriff dafür. Das freut uns natürlich auch. Willst du vielleicht noch ganz kurz, wir sind ja am Jahresende und das haben wir schon ein bisschen nach hinten geguckt, du hast auch ein bisschen nach vorne geguckt. Aber was ist das Ziel für 2020? Also hast du so 2, 3 Dinge, wo du sagst, wenn wir das Ende 2020 erreicht haben, dann möchte ich eigentlich noch für deinen Preis haben.
Also uns geht es ja darum, Thema nachhaltige Pflanzen, die Stärke in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Und das bedeutet natürlich, dass Wachstum natürlich ein ganz zentrales Thema ist. Also das heißt, wir wollen auf jeden Fall von den jetzt Ende des Jahres knapp 20.000 Kunden das natürlich vervielfachen. Ja? Also ich denke mal, so Größenordnung 100.000 Kunden wäre auf jeden Fall so eine Größenordnung, wo wir sagen würden, okay, da wären wir sehr happy bis Ende nächsten Jahres. Ist natürlich auch ganz schön anspruchsvoll. Und dann ist es natürlich für uns auch einfach nochmal neue Features zu launchen. Ja, also wir haben eine Roadmap, die recht vollgepackt ist für nächstes Jahr. Einfach viele Features, die vom klassischen Banking nochmal weiter weg sind und auch das ganze Thema Impact, also positiven Impact auch nochmal stärker ins Zentrum stellen. Ich hatte ja ein paar Themen vorhin auch schon genannt, ne? Also das ganze Thema CO2-Offsetting, Bilanzierung wird auf jeden Fall eines der Themen sein, aber auch einige spannende Tech-Features, die, sage ich mal, in den Startlöchern stehen und die uns dann hoffentlich auch helfen, sage ich mal, das Produkt noch beliebter zu machen und die Weiterempfehlungsraten nochmal deutlich zu steigern.
Okay, dann hoffen wahrscheinlich auch ein paar von den Nutzern oder möglicherweise zukünftigen Nutzern. Wir hatten da kürzlich eine kleine Diskussion auf Twitter zu, also wo deine Kollegen, weiß nicht, ob du oder eine deiner Kolleginnen oder Kollegen auch involviert waren zum Thema Apple Pay, wo, glaube ich, auch der eine oder andere Kunde oder potenzielle Kunde darauf wartet und sagt so, okay, dann kehre ich zurück, war, glaube ich, die Aussage von Philipp, den man ganz gut als Influencer nutzen kann. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, aber Philipp Glöckler hier aus Hamburg.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Kennst du wahrscheinlich auch sowieso aus der Impact-Bewegung, ne? Mit seinen ganzen Leihsachen, die er da auch irgendwie gestartet hat. Lass mich noch eine Frage vielleicht kurz stellen. Also ich weiß, du musst gleich los und eigentlich wollten wir auch nur kurz euch vorstellen. Jetzt sind wir, glaube ich, doch fast schon bei einer halben Stunde. Aber ich finde es halt irgendwie auch echt interessant. Aber eine Frage habe ich trotzdem noch und mal gucken, wie du darauf antworten kannst. Du hast über Wachstum gesprochen. Und ihr habt ja auch gerade, darüber haben wir bisher gar nicht gesprochen, das finde ich auch toll, dass du das gar nicht so bisher irgendwie versucht hast, in den Mittelpunkt zu stellen, eine große Finanzierungsrunde gemacht. Wenn du über das Thema Nachhaltigkeit und Venture Capital nachdenkst, ja. Wie funktioniert das?
Ja, das ist eine super spannende Frage. Ja.
Also, fast ein Podcast wert, ne?
Das ist fast ein Podcast wert, eigentlich. Genau, ich versuch einmal ganz kurz auszuholen. Genau, also wir haben sehr stark darauf geachtet, wen wir als Investoren an Bord geholt haben. Wir haben ja in der Frühphase uns primär durch Business Angels finanziert. Business Angels, die zum Teil auch einfach aus dem Nachhaltigkeitsbereich oder zum Großteil eigentlich aus dem Nachhaltigkeitsbereich kommen. Also entweder, sage ich mal, nachhaltige Bio-Lebensmittelketten aufgebaut haben, Pioniere im Bereich der erneuerbaren Energie waren oder sind. Und klar, irgendwann kommt man natürlich an den Punkt, wo man sagt, okay, jetzt werden einfach die Finanzierungssummen immer größer und man braucht größere Summen. Und da war für uns die Frage, okay, können wir uns vorstellen, mit einem klassischen VC einfach zusammenzuarbeiten oder nicht? Und haben uns einfach auf die Suche gemacht nach Fonds eben auch und Finanzierungsoptionen, die eigentlich sozusagen auch sehr impactgetrieben sind, damit zu unserer Vision auch passen. Ja. Und da haben wir einfach ein paar sehr spannende Akteure getroffen, unter anderem eben auch einen Impact-Fonds aus London, die eben einfach primär in Technologie-Startups investieren, die einen dedizierten Nachhaltigkeitsbeitrag leisten. Also die investieren sonst quasi nichts, eben nur in Technologieunternehmen, die einen dedizierten Nachhaltigkeitsbeitrag haben. Und konnten somit einfach jetzt einen sehr spannenden Partner gewinnen, mit dem jetzt die Finanzierungsrunde auch abschließen konnten. Was sehr
magst du sagen, wer es ist?
Mhm, klar. Also das ist einmal der Environmental Technology Fund aus London. Und dann haben wir auch noch maßgeblich über den Business Angel Matthias Winbacher, sozusagen der einer der Pioniere, der aus dem Bereich der erneuerbaren Energien in Deutschland ist, sozusagen auch hat sich an der Finanzierung beteiligt. Mhm. Und daneben auch noch weitere Business Angels.
Okay. Inas, hast du noch was du den Hörern mitteilen willst, außer dass du sagst, werd Kunde bei uns und helfe dabei, nachhaltig zu denken und zu leben? Hast du noch was du mitgeben willst?
Also erstmal nochmal herzlichen Dank an alle, die für Tomorrow gestimmt haben beim Publikumsvoting für den Preis. Das hat uns natürlich sehr, sehr gefreut. Danke an der Stelle. Glaube ich, mein Wunsch wäre an alle, die irgendwie in den Startlöchern stehen, irgendwie auch irgendwie in, sei es ein Fintech oder das nächste Startup zu gründen, ist sozusagen das Thema Impact oder welchen positiven Beitrag kann ich sozusagen halt leisten, auch wenn es kleiner ist, aber das sozusagen ins Geschäftsmodell einfach vornherein zu integrieren. Weil ich denke, wir müssen alle irgendwie schauen, dass wir auch irgendwie unseren Beitrag leisten können zu den globalen Herausforderungen. Und gerade wenn man ein Startup gründet, ist das einfach eine extreme Chance, einfach da zu schauen, was kann man tun.
Ihr sitzt im Impact Hub, ne, in Hamburg, und siehst du momentan genug Gründungen aus dem Umfeld oder sagst du, es könnte noch viel mehr sein?
Genau, weil ich einen Satz zum Impact Hub, also wir sitzen nicht im Impact Hub, sondern wir haben das Impact Hub hat sich bei uns eine Fläche gemietet. Genau. Mit denen kooperieren wir sehr eng. Wir sehen schon, dass so eine neue Generation von Changemakers so Universitäten verlässt. Ja? Also wir haben ja auch viele Praktikanten bei uns, Praktikantinnen, die herkommen und, sage ich mal, für 3 Monate hier bei Tomorrow sind und danach sagen, geil, ich habe auch richtig Bock, einfach ein Startup zu gründen, und aber eben Impact getrieben, ja. Und da merken wir schon, dass ein kompletter Bewusstseinswandel stattfindet. Und ich glaube, wir werden viel mehr, sage ich mal, impact-orientierte, purpose-driven Entrepreneure sehen in Zukunft. Ich glaube, aktuell sind es immer noch viel zu wenig. Und unsere Hoffnung ist einfach auch ganz stark, dass wir mit Tomorrow einfach auch ein Zeichen setzen können, sagen, das funktioniert, das Thema, und man bekommt so ein Case eigentlich auch finanziert, und so ein Case kann eben auch fliegen und in der Mitte der Gesellschaft ankommen.
Das kann ich so stehen lassen. Hoffen wir beide mal da drauf. Inas, ich danke dir sehr heute am frühen Morgen. Meine Stimme ist immer noch ein bisschen kratzig, liegt aber daran, dass ich erkältet bin. Du warst deutlich frischer, jedenfalls super zu hören. Danke dir sehr für die Einblicke und nochmal herzlichen Glückwunsch zum Publikumspreis. Hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und liebe Hörer, das war's. Vielen Dank.
Dankeschön und gute Besserung.
Ja, das war Tomorrow im Interview von André Beirath als der Gewinner des Newcomer Awards bei Payment and Banking des Publikumspreises. Und wir bleiben beim Publikumspreis, nämlich jetzt der Gewinner des normalen Fintech des Jahres, also sprich etabliertes Fintech, was N26 wurde. Und ich gebe gleich wieder weiter zurück an André. Viel Spaß.
Heute habe ich den Gewinner des Later Stage Publikumspreises hier und ich freue mich, Georg zu begrüßen. Georg Hauer.
Ja, hallo.
Den Deutschland-Geschäftsführer, ist das richtig? Geschäftsführer von Number 26?
Ich bin General Manager von Deutschland, Österreich und der Schweiz
bei Interessens. Okay. Ist es dann offizieller Geschäftsführer oder ist General Manager nochmal etwas anderes auf dem Papier?
General Manager ist tatsächlich bei N26 noch etwas anderes. Er liegt einfach daran, dass die sagen, Geschäftsführerrolle ja auch an die Banklizenz gebunden ist und dementsprechend Markus Gunther ist ja unser CEO für die N26 Bank GmbH, okay. Die aber eben nicht nur Deutschland abdeckt, sondern eben alle Länder, in denen wir tätig sind.
Jetzt sind wir schon ganz schnell ins echt Deep Dive eingestiegen. Ja. Aber Georg, also erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch, dass ihr den Preis gewonnen habt. Und vielleicht magst du ganz kurz zwei Sätze was zu dir sagen. Also ich merke so, wenn ich meine Social Media Timelines durchgucke, du bist momentan, ich würde mal sagen, so seit Mitte letzten Jahres relativ präsent und auch für N26, für Number 26, je nachdem, wie ihr euch lieber nennen mögt, sehr sichtbar. So, wo Valentin vorher meistens sichtbar war, bist du ganz häufig jetzt mittlerweile sichtbar. Vielleicht magst du ganz kurz was zu dir sagen.
Klar, gerne. Also ich bin seit fast 2 Jahren bei N26, habe schon verschiedene Rollen gehabt, allerdings war er durchwegs General Manager für eine Region und jetzt seit fast 10 Monaten General Manager für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die Region ist natürlich besonders wichtig für uns, weil wir diese als Heimatregion, Heimatmarkt bezeichnen und dementsprechend auch sehr groß sind und sie dementsprechend sehr wichtig ist für unsere Geschäftsentwicklung.
Und wie man deinem Zungenschlag entnehmen kann, würde ich sagen, du bist nicht aus Norddeutschland.
Ich bin nicht aus Norddeutschland. Tatsächlich, ich bin ursprünglich aus Wien, aus Österreich. Aber ich habe mittlerweile in fast allen Ecken von Deutschland gelebt und gearbeitet. Dementsprechend für mich ist ganz wichtig festzuhalten, Deutschland an sich ist wahrscheinlich vielfältiger innerhalb des Landes als der Unterschied zwischen Wien, München und Berlin. Dementsprechend ist es bei uns ganz wichtig, ein sehr vielfältiges Team zu haben.
Okay, das ist gut. Sag mal, vielleicht magst du, ich meine, nahezu alle werden euch kennen. Nein, alle werden euch wahrscheinlich kennen. Also in der ungestützten Befragung unserer Hörer, würde ich sagen, seid ihr wahrscheinlich bei 100%. Aber vielleicht magst du trotzdem nochmal ganz mini-kleinen Recap geben, seit wann es euch eigentlich gibt und vielleicht ganz kurz sagen, wo ihr momentan steht. Was ihr macht, ist, glaube ich, klar, Banking. Aber vielleicht magst du uns nochmal in 3-5 Sätzen sagen, wo ihr herkommt.
Sehr gerne. N26 wurde gegründet 2013 hier in Berlin. Mit unserem mobilen Bankkonto sind wir dann Anfang 2015 live gegangen und heute, wie gesagt, in 25 europäischen Ländern und den USA aktiv. Und zwar nicht nur mit unserem reinen Girokonto, sondern mittlerweile auch mit diversen anderen Finanzprodukten.
Also kurz gesagt, eigentlich erst seit 4,5 Jahren so richtig live, ne?
Das ist richtig, ja.
Also und man kann sagen, so
wenn einiges erreicht. Einiges erreicht in der Zeit.
Wenn ich auf die Zahlen gucke, dann habe ich kürzlich irgendwann, ich glaube, bei Heinz-Roger Doms die 5 Millionen so nahe gesehen. Ist ja schon echt eine Menge, ne?
Wir haben die letzte Kundenzahl, die wir veröffentlicht haben, war im Sommer, damals 3,5 Millionen Kunden. Heutzutage sind wir natürlich deutlich darüber, aber sobald es den nächsten Meilenstand dazu gibt, veröffentliche ich ihn gerne.
Na gut, es gab ja noch die monatlichen Zahlen und wenn man die so ein bisschen hochrechnet, kann man irgendwo dahin. Deshalb bin ich gerade auch auf die nächste Runde Zahl gekommen. Sag mal, was waren bisher eure größten Erfolge? Was würdest du sagen, wenn du das jetzt Revue passieren lässt? Du bist seit 2 Jahren da und trotzdem bist du, glaube ich, auch schon, ich sag mal, eng verbunden mit dem Unternehmen und den Unternehmern dahinter schon länger. Ja. Was würdest du sagen, waren die größten Erfolge bisher? Ja.
Also ich würde sagen, die zwei größten Meilensteine in der Vergangenheit waren einerseits 2016 den Erhalt der Banklizenz, denn das hat uns erstens auch auf die wichtige Landkarte der gesamten Bankenwelt geschoben, weil es natürlich eine krasse Unterscheidung ist zu anderen kleineren Fintechs oder einfach auch Fintechs, die keine Banklizenz haben. Und gleichzeitig war das auch für uns ein erstes klares Zeichen, dass wir nun in derselben Liga spielen wie andere deutsche Großbanken. Das ist damals noch nicht jedem aufgefallen. Spätestens heute ist das den meisten klar.
Okay.
Und zweitens, ein ganz wichtiger Meilenstein war aber auch die erfolgreiche Expansion in die USA. Wir sind ja als allererste europäische Challenger-Bank in den USA am Markt gestartet. Und der ist ja bekannterweise der größte Bankenmarkt der Welt. Dementsprechend konnten wir hier beweisen, dass wir nicht nur eine paneuropäische Bank sind, sondern eben auch am Weg zur wirklich globalen Retailbank.
War die USA, ich meine, ich habe da mit Valentin auch schon mal einen ganzen Podcast zu gemacht, so aus deiner Perspektive eher dem den Investoren geschuldet oder weil du sagst, weil du es ja sehr gerade angedeutet, der zweitgrößte Bankenmarkt, der größte Bankenmarkt der Welt, oder weil ihr sagt, den musst du knacken, um wirklich dann weltweit die Retailbank zu sein?
Also die USA ist für uns eine ganz lange Priorität schon gewesen, denn am Ende des Tages, wenn es um globale Expansion geht, man expandiert ja nicht einfach so, sondern es hat ja einen Grund. Und der Grund ist, dass man möglichst viele Kunden erreichen will weltweit und natürlich auch unser Geschäftsmodell erweitern will. Mhm. Und damit ist die USA natürlich ein ganz logischer Schritt. Das hat mehrere Gründe. Einerseits der Markt sehr groß, also mit deutlich über 300 Millionen Kunden, ist natürlich ein sehr attraktiver Markt. Zweitens aber auch ist der amerikanische Markt nicht so weit entwickelt in Bezug auf Bankprodukte, wie man manchmal meinen möge. Denn es gibt einen ganz guten Grund, warum die meisten großen Challenger-Banken alle außerhalb der USA stammen. Und das liegt daran, dass der amerikanische Bankenmarkt eigentlich, ich würde fast sagen, ein bisschen unterentwickelt ist, wenn es um mobile Innovation geht.
Ich habe das, in der Tat kann ich das gerade sehr stark unterstreichen, weil ich habe mir gerade so ein paar Challenger-Banken angeguckt, gerade aus den USA, weil das kürzlich, glaube ich, mal so eine Übersicht gab, die größten Funding-Runden unter Challenger-Banken, und da sind auch ein, zwei aus den USA dabei. Mhm. Und wenn du dir dann die vermeintlichen USPs anguckst, die diese Banken auf ihrer Webseite herausstellen, dann ist man als europäische SEPA-verwöhnter Kunde, kann man nur den Kopf schütteln, ne? Also über das, was dort als Innovation gefeiert wird. Und deshalb freue ich mich umso mehr, wenn es euch gelingt, halt auch das, was wir, ich sag mal, als normal schon lange empfinden, möglicherweise dann irgendwann auch in die USA tragen könnt.
Ja, absolut. Also ich habe selbst in den USA studiert, und als ich damals dann mein Konto in Chicago aufgelöst habe und mein Geld auf ein Konto in New York transferieren wollte, hat er mir tatsächlich gesagt, obwohl das Ganze innerhalb eines Landes stattfindet, dass so ein Transfer wahnsinnig komplex ist und der tatsächlich $35 gekostet hat. Also das war für mich, da habe ich mich echt an den Kopf gegriffen und habe mich gefragt, warum gibt es solche Banken überhaupt noch? Und dementsprechend macht es mir besonders viel Spaß, das jetzt dass wir auch den Markt aufmischen.
Ja, allein schon sowas wie Daueraufträge und Lastschriften und sowas sind ja schon für viele Amerikaner einfach echt Raketenwissenschaft, ne?
Ja,
tatsächlich. Wirklich, also habe ich gerade am Wochenende so ein bisschen zu recherchiert, deshalb war das gerade ganz, ganz interessant, dass du es auch genauso ansprichst. Sag, wenn wir ganz kurz auf den Preis gucken, Fintech des Jahres habt ihr nicht das erste Mal gewonnen. Für dich war es, glaube ich, das erste Mal, dass du auf einem Event von uns warst und auch den Preis entgegennehmen durftest. Also ist leider ein kleiner Fauxpas unterlaufen, dass ihr schon auf der Leinwand wart, bevor die gute Vera euch sozusagen überreichen konnte. Mhm. Trotzdem nochmal so die Frage, nehmt ihr sowas noch wahr? Ich meine, du warst da und dafür danken wir auch, dass du da warst, aber nehmt ihr sowas noch wahr? Ist das wichtig für euch, solche Preise zu bekommen?
Klar, also das heißt, so ein Preis ist ja für uns nichts anderes als Feedback vom Markt, und Feedback ist sehr wichtig und nehmen wir sehr ernst. Gleichzeitig positives Feedback ist schön fürs Team, auch der Preis hat einen schönen Ort im Büro gefunden und das Team freut sich darüber. Weil am Ende des Tages ist es natürlich klar positives Feedback für gute Arbeit vom Team. Und dadurch, dass dieser Preis ja auch noch vom Publikum gekommen ist, ist das natürlich für uns umso wichtiger, weil es ganz klar heißt, am Markt kommen wir gut an.
Was man ja auch in den Zahlen sehen kann, ne? Und ich bin ja bekennender Kunde und bin auch immer wieder überrascht, wie wenig man mittlerweile dafür angeguckt wird, wenn man eure Karte rauszieht. Und ich habe es, glaube ich, kürzlich mal irgendwann auch auf Twitter geschrieben. Ich war in Hamburg in einem Laden unterwegs und da meinte der Typ wirklich so, ey, Wahnsinn, das ist ja mehr als die Hälfte unserer Kunden nutzen diese Karte mittlerweile hier im Laden für diese Zahlungen. Ne?
Den Tweet habe ich gesehen, ja.
Also musste ich auch sagen, also ich will jetzt hier nicht irgendwie als Fanboy dastehen, aber also wow, das war irgendwie echt eine Aussage. Ja. Sag, wenn wir ganz kurz auf das nächste Jahr gucken, jetzt mal so auf eure App geguckt und sowas, da gab es einen kleinen Relaunch gerade. An Funktionen gab es irgendwie Spaces, aber so richtig so die neuen Features haben wir jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Können wir was erwarten für 2020?
Absolut. Für 2020 steht ganz klar im Zeichen von Produktinnovation und Expansion. Einerseits in Bezug auf Produktinnovation kommt sehr viel. Also wir haben ja unser Produktteam massiv ausgebaut im letzten Jahr. Und dementsprechend, wir haben sehr, sehr viele, sehr viele Pläne, die auch bereits in den nächsten Monaten auf den Markt kommen. Ein ganz wichtiger wird es im ersten Schritt sein, dass das Managen von Finanzen eben nicht nur einfach für sich alleine genommen sein wird, sondern auch einfacher gemacht wird, um mit anderen Menschen gemeinsam gemanagt werden. Also da spiele ich ganz klar an auf die Shared Spaces. Die haben das bereits angekündigt, derzeit in der Beta-Launch. Demnächst starten wir nun gesamthaft und rollen das Ganze auf Millionen von Kunden aus. Und damit soll das Gemeinschaftskonto genauso einfach zu managen sein wie eine WhatsApp-Gruppe.
Ja, das ist aber lustig. Da habe ich mit Valentin auch schon mal kurz drüber gesprochen, weil ich lustigerweise ihn dann daran erinnerte. Und da wart ihr wahrscheinlich alle noch nicht mal in der Banking-Branche unterwegs, dass die Advanced Bank das schon mal hatte Ende der 90er und damit die modernste Bank überhaupt war. Also da freue ich mich auch drauf, dass ich dann irgendwann Shared Spaces für Freunde, Urlaube und dergleichen nutzen kann. Mhm. Expansion, sagtest du noch? Also kommen neue Länder nochmal nach USA?
Für uns Expansion ist jetzt sozusagen ganz wichtig, ist die USA, Großbritannien. Das sind sozusagen die zwei Märkte, wo wir ja in den letzten 12 Monaten expandieren sind und dass wir hier wirklich tief Fuß fassen und einer der ganz großen relevanten Banken am Markt werden. Okay. Dementsprechend gleichzeitig wird natürlich vorbereitet unsere Expansion nach Brasilien. Das wird danach der große nächste Schritt. Vermutlich, das wird wahrscheinlich Ende nächsten Jahres beziehungsweise Anfang des darauffolgenden Jahres geschehen. Für uns ist hier aber ganz klar wichtig, zuerst USA und Großbritannien richtig tief Fuß zu fassen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass langfristig die USA mindestens genauso groß wird für uns als Bankenmarkt als Europa derzeit.
Witzig. Also ich meine, ich habe so ein paar Payment-Firmen irgendwie auch so in meinem Freundeskreis und die haben auch alle das Thema Brasilien super schnell auf ihre Agenda genommen und haben teilweise Brasilien alle mittlerweile als zweitgrößten Markt. Das ist sowas wie SumUp zum Beispiel, wenn du mit den Kollegen sprichst. Marc erzählt mir auch immer wieder, wie begeistert er von dem Land ist und halt auch von seinem Business in diesem Land ist, ne? Weil da einfach viele Menschen sind und aber halt auch super affine Menschen für Technologie.
Ja, Brasilien ist spannend, weil nach China und Indien und den USA eben ist es ja einer der größten Bankenmärkte der Welt und gleichzeitig hat es eine Bevölkerung, die teilweise sehr ähnliche Bedürfnisse hat wie Westeuropa oder die USA. Teilweise aber auch einen großen Teil der Bevölkerung hat, die eher dem eines Emerging Markets entsprechen. Das heißt, unbanked ist oder vielleicht erst seit kurzem ein Konto hat überhaupt. Und dementsprechend für uns ist ganz spannend, diese beiden Erfahrungen mitzunehmen. Einerseits einen tiefen Fuß zu fassen in Bedürfnissen, die wir ohnehin schon abdecken, gleichzeitig viel zu lernen für potenzielle weitere Expansionen, die dann Richtung in andere Länder in Lateinamerika gehen oder nach Asien.
Indirekt hast du damit, glaube ich, sogar ziemlich gut die Schere in dem Land beschrieben, ne? Die einfach da ist, in Brasilien.
Ja, absolut. Also es gibt eine relativ große Anzahl an Menschen, die gar kein Konto haben. Mhm. Und das aber, was tatsächlich sehr spannend ist, in Brasilien ist gerade Mobile Banking bereits sehr stark etabliert. Tatsächlich nutzen in Brasilien mehr Leute Mobile Banking als in vielen anderen Ländern Europas. Mhm. Und dementsprechend muss man in Brasilien den Kunden eher erklären, was man besser macht als andere Mitbewerber und nicht erklären, warum man überhaupt Mobile Banking benötigt.
Ja, okay. Georg, wenn du noch etwas den Hörern mitgeben willst, also wir haben ja ein paar tausend Hörer, die immer dabei sind und der eine oder andere von denen wird euch auch gewählt haben. Hast du was du den Hörern noch mitgeben willst, so kurz vor Weihnachten, kurz vor den besinnlichen Zeiten und kurz vor dem neuen Jahr?
Ja, absolut. Also was ich sehr gerne mitgeben würde, ist, dass gerade N26 hat jetzt in den letzten Monaten und Jahren bewiesen, dass wir wirklich aufgestiegen sind von Fintech zu wirklich globaler Bank. Und dementsprechend suchen wir natürlich sehr viele qualifizierte Banker mit Expertise, Energie und Spaß an der Veränderung. Dementsprechend aus unserer Sicht, wer die Bankenwelt wirklich nachhaltig verändern will, wird das nicht so schnell in den Frankfurter Bürotürmen tun können, sondern das geht schneller als der Startup-Welt. Dementsprechend, wir suchen viele gute Leute und einfach auf unsere Karriere-Webseite gehen. Da gibt es einige spannende Sachen zu finden.
Alles klar. Dann kann möglicherweise die oder derjenige dann nächstes Jahr irgendwann einen Preis von euch entgegennehmen. Ne?
Sehr gerne. Das würde mich freuen.
Georg, ich danke dir für die kurzen Ausführungen zu euch, zu dir und zu dem, was ihr noch vorhabt und was ihr bisher erreicht habt. Und ja, drücke euch die Daumen für all die ganzen Sachen, die jetzt geschehen sollen. Wünsche dir besinnliche Vorweihnachtszeit, schönes Fest und dergleichen. Ich denke mal so, dass du Skifahren gehst, ne?
Das so und so, ja. Als Österreicher muss man das ja fast.
Fast schon, ne? Danke dir nochmal.
Dankeschön. Ciao. Danke. Ciao.
Tschüss.
Ja, das war Georg Hauer von N26, Gewinner des Fintech des Jahres 2019. Publikumsaward. Bevor wir jetzt gleich nochmal unseren Sponsoren danken, der kleine Hinweis auf zwei unserer Konferenzen. Die Payment Exchange Konferenz steht fast vor der Tür, Ende Januar in Berlin. Die ersten Bewerbungsformulare haben wir freigeschaltet für die Internetseite. Ihr wisst, es ist eine Invite-Only-Konferenz. Ich habe jetzt schon die ersten Bewerbungen gesehen. Liebe Leute, keine Dienstleister. Es ist eine Händlerkonferenz. Händler sollen auf diese Konferenz kommen. Die kriegen die Einladung. Dienstleister müssen leider ein teures Ticket kaufen oder Sponsor werden. So ist das Konzept von der PEX, beziehungsweise auch von der BEX. Und von daher schön, dass ihr so großes Interesse habt. Werdet Sponsor. Wir reden gerne mit euch über unsere Sponsoring-Pakete. Ansonsten die Transactions 2020 hat schon ihre ersten Spuren hinterlassen. Wir haben das Eventbrite-Formular freigeschaltet für die Early-Bird-Tickets, also für diejenigen, die es kaum noch erwarten können, bis November nächsten Jahres. Die können jetzt schon das Ticket für den November 2020 kaufen, der Transactions 2020. Wir haben schon, ich glaube, ein Ticket auf jeden Fall verkauft. Es könnte auch sogar ein paar mehr sein. Nutzt insofern den Early-Bird-Bonus beziehungsweise Rabatt. Ihr bekommt das Ticket ein bisschen günstiger. Schaut es euch an, wenn ihr wieder kommen wollt zur Transactions 2020. Aber wir wollen jetzt nicht großartige Werbung machen für den Event im November. Danke nochmal an unsere lieben Freunde und Sponsoren, ohne die das alles hier gar nicht möglich wäre. Vielen Dank an Mastercard, vielen Dank an smartsteuer.de/fintech und vielen Dank, Grüezi, an FinCompare in die Schweiz. Macht's gut. Tschüss.